Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of My Limo Podcast. Ich bin Kathi und lebe gemeinsam mit meinem Grandpa Doc Max in Berlin. Hier spreche ich mit großartigen Menschen, die euch ihre Geschichten von kleinen und großen Krisen, also von den Zitronen, die uns das Leben von Zeit zu Zeit vor die Füße kullert, erzählen und verraten, wie sie daraus Limo gemacht haben oder wenigstens eine heiße Zitrone fürs Erste. Das hat mir jedenfalls geholfen, als es mir im vergangenen Frühjahr nicht so dolle ging und euch ja vielleicht auch. Das würde mich jedenfalls freuen. Ich spreche heute mit Alex. Alex ist 24 Jahre alt und was er und ich gemeinsam haben, ist die Diagnose der Borderline-Persönlichkeitsstörung oder auch emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Und über unsere Erfahrungen damit und wie wir damit umgehen, wollen wir heute sprechen. Hi Alex, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
First of all, das ist jetzt kein psychologisches Fachgespräch, dafür gibt es andere Podcasts, Bücher, Experten, die da die entsprechende Kompetenz haben, aber ich bzw. wir würden halt gerne die Chance nutzen, anhand unserer Beispiele diese Krankheit eventuell für euch ein bisschen nahbarer und greifbarer zu machen und gewisse Hemmschwellen auch zu überwinden und darüber zu sprechen. Denn mir geht dieses Stigma im Hinblick auf psychische Erkrankungen auch echt auf die Nerven, besonders wenn es um die Borderline-Störung geht. Da wird gefühlt nicht drüber gesprochen aus meiner Perspektive und wenn, dann hat man nur die sich selbst schneidenden Menschen im Kopf. Und ich finde, das Bild ist ein bisschen sehr einseitig. Wie siehst du das, Alex?
Ja, auf jeden Fall auch. Ich meine, ich muss sagen, ich kann mit diesem Begriff erst seitdem was anfangen, seitdem ich mich selbst damit auseinandergesetzt habe, im Zuge dessen, dass mir das diagnostiziert wurde, so. Und dementsprechend hatte ich davor nur ein sehr vages Bild und bin dahingehend ja wahrscheinlich auch einfach stellvertretend für einen Otto-Normalmenschen, der ebenfalls genauso wenig damit zu tun hatte wie ich vor dieser Diagnose. Dementsprechend schon, klar, sehe ich auch so.
Ich gehe mal davon aus, dass einige vielleicht schon ein bisschen damit vertraut sind mit der Krankheit, aber auch nicht so tiefgründig. Deswegen ganz kurz, damit alle Bescheid wissen, worüber wir sprechen, würde ich ein paar Hard Facts zu den Symptomen von Betroffenen nennen, bevor wir dann richtig tief in unser Gespräch einsteigen. Also zu den Symptomen von Borderline-Erkrankten gehören verzweifeltes Bemühen, reales oder imaginäres Alleinsein zu verhindern, ein Muster von instabilen und intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen, Identitätsstörungen, Impulsivität in mindestens zwei potenziell selbstbeschädigenden Bereichen, oh je. Also zum Beispiel ein schlechter Umgang mit Geld, also viel Geld ausgeben, Substanzmissbrauch, auch rücksichtsloses Fahren beispielsweise oder eben auch sexuelles Verhalten. Affektive Instabilität, die durch eine ausgeprägte Orientierung an der aktuellen Stimmung gekennzeichnet ist. Zum Beispiel starke episodische Niedergeschlagenheit, Reizbarkeit oder Angst. Das chronische Gefühl der Leere, unangemessene, starke Wut oder Schwierigkeiten mit Wut oder Ärger umzugehen, die zu kontrollieren. Vorübergehend stressabhängige, paranoide Vorstellungen oder schwere dissoziative Symptome. Wie man jetzt sieht oder hört, sind das ziemlich facettenreiche Symptome, die natürlich auch einander bedingen können. Genau. Und ich möchte dich als erstes fragen, kannst du dich mit den Symptomen, die ich gerade aufgezählt habe, identifizieren? Und wenn ja, mit welchen?
Ja, voll, eigentlich auch mit der gesamten Palette, um ehrlich zu sein. Als ich dann das erste Mal, das ist ja, glaube ich, direkt aus der ICD-10-Kategorie, nennt man sowas, also dieses internationale Klassifizierungswerk, für so Krankheiten aller Art. Dementsprechend, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ja gut, das ist aber so allgemein, das ist so ein internationales, allgemeines Klassifizierungs Ding, das könnte ja wahrscheinlich auf viele andere Menschen auch zutreffen, so dementsprechend. Das ist, ich dachte ursprünglich, dass es so breit gefächert, was da drin steht, und alles trifft irgendwie auf mich zu, aber man kann sich auch alles irgendwie immer so hinbiegen. Und dann habe ich aber auch noch ein paar Tests gemacht, so Online-Tests und so, die dann auch immer dieses Ergebnis raus hatten, bis mir irgendwann klar wurde, okay, vielleicht diese Sachen, die ich manchmal spüre, die hier als Symptomatiken aufgeführt sind, vielleicht spüren die nicht so viele andere Menschen, wie ich immer denke. Vielleicht ist das echt alles Teil einer Krankheit. So. Und seitdem hatte ich dann auch plötzlich, war ich total sensibilisiert für diese Symptome und konnte sie auch viel besser wahrnehmen und auch in Worte fassen. So. Zum Beispiel so diese Dissoziation und so, ich konnte
Wie sieht
die,
das bei dir aus,
das ist so.
wenn du dissoziierst?
Das fühlt sich an wie ein leichter Filter vor der Realität, also manchmal leicht, manchmal stärker. Aber grundsätzlich habe ich dann schon das Gefühl, irgendwie rational ist mir ja schon bewusst, dass die Realität, die ich gerade wahrnehme, so real ist, wie es halt sein kann, trotz subjektiver Wahrnehmung und so. Es ist trotzdem irgendwie die Realität, die ich gerade wahrnehme. Aber ich habe dann trotzdem das Gefühl, ich gucke gerade wie in einem Film zu oder so, als würde ich vor so einer Leinwand sitzen. Vor allem, wenn das dann halt stattfindet, wenn viele Leute um mich herum sind. Oder ich meine, das kann ja immer in jedem Moment stattfinden. So, du sitzt irgendwie entspannt mit Freunden. Selbst in solchen Situationen kann das sein. Und wenn ich mir dann diese Menschen angucke, denen ich eigentlich so vertraut bin, habe ich dann aber trotzdem manchmal das Gefühl, das ist wie eine Sitcom, der man gerade zuguckt. Und diese Menschen sind einem bekannt, aber doch irgendwie fremd. Es ist ein bisschen einfach wie so ein Knacks in der Linse. Es ist schwer zu beschreiben. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst.
Ich habe das tatsächlich nicht so, wenn ich in Gesellschaft bin. Da bin ich eigentlich immer ziemlich da. Ich habe das eher, wenn ich so bei mir, also diese Abspaltung von der Realität und von dem jetzigen, also dass ich mich einfach nicht mehr so richtig spüre. Ich glaube, so kann ich das in Worte fassen, als würde ich irgendwie aus mir heraustreten, wie, weiß ich nicht. Patrick Swayze in Ghost, als er, okay, das ist ein komischer Vergleich, aber als er dann so als
Ja, ich
Geist
verstehe, worauf du
quasi
hinaus
neben
willst,
Demi
ja.
Moore steht und so, und ich habe dann das Gefühl, ich bin Patrick Swayze als Geist. So kann ich mir das, also so kann ich das, glaube ich, am ehesten beschreiben. Das heißt, ich verliere dann auch so ein bisschen die Kontrolle über mein Handeln, was jetzt total dramatisch klingt, aber nicht ganz so dramatisch ist. Das heißt, das ist bei mir eher so, ich weiß gerade nicht mehr. Also wie es vielen Leuten vielleicht auch manchmal im Alltag geht, wenn man dann nicht mehr weiß, hat man jetzt irgendwie den Herd ausgemacht oder nicht. Das ist dann bei mir so, aber es sind dann halt längere Episoden. Ich dann einfach nicht so richtig, also schon irgendwie was mache, aber auch nicht so richtig weiß, was so beim Spazierengehen oder so. Wenn ich dann spazieren gehe und dann denke ich mir, huch, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich jetzt hier lang gelaufen bin mit meinem Hund. Aber ja, ist jetzt nicht, also hat jetzt nicht so dramatische Auswirkungen, aber ich kenne das auf jeden Fall auch.
Ja, und normalerweise habe ich dann das Glück, sozusagen, dass diese Dissoziation sehr passiv auftreten. Das heißt, dass ich dann das Gefühl habe, ich bin außenstehender Zuschauer, aber ich gebe ihm auch zugleich wenig Kontrolle über mich. Ich bin dann halt ziemlich taub, ich gucke dem von außen zu, aber es dringt nicht in mich ein. Aber wenn ich in großen Menschenmengen bin und ich kriege solche, also es wird mir jetzt auch gerade erst klar, wenn ich jetzt, wo ich drüber nachdenke, wenn ich in großen Menschenmengen bin, dann kann das viel stärker auch, und ich dissoziiere, dann schlägt das viel stärker in die aktive, fast schon aggressive Seite ein, dass plötzlich diese ganzen Einflüsse dann auch wirklich anfangen, auf mich einzuwirken. Also ein gutes Beispiel, das mir jetzt irgendwie aus dem Nichts einfällt, jetzt habe ich eigentlich auch so noch nie in diesem Kontext gesehen oder auch eigentlich nie drüber nachgedacht, seit irgendwie sehr vielen Jahren, aber als ich mal irgendwie in der 8. Klasse war, das ist ganz random Fact, da waren wir bei der Buchmesse, bei der Buchmesse waren wir da, in Leipzig, und in irgendeinem Moment hatte ich das Gefühl, irgendwas ist ein bisschen komisch, ich fühle mich wieder nicht mehr so richtig bei mir, und dann ist mir plötzlich diese Lautstärke um mich herum klar geworden, wie laut all diese Menschen um einen waren, und ich hatte das Gefühl, das ist wie so eine Welle, die immer und immer wieder kontinuierlich auf mich niederprasst, und ich hatte dann auch das Gefühl, ich habe den Realitätsbezug ein bisschen verloren, aber diese Realität, die ich nicht mehr als solche wahrnehme, hatte trotzdem so viel Einfluss auf mich, weil diese Geräuschkulisse hat mich dann halt dazu gezwungen, irgendwann also ich hatte halt eine Panikattacke und so, mir ging es auch ziemlich scheiße. Und dann musste ich mich zum Beispiel auch selbst verletzen, was auch so eine Sache ist, die, also um auf deine Frage zurückzukommen, in welchen dieser Symptome ich mich wiedersehe, natürlich auch unter anderem Selbstverletzung. Meistens kennt
Wie sieht
man.
das aber bei dir aus, wenn ich da einmal kurz einhaken
Ja,
muss? Ich werde dich,
klar.
ich kenne dich ja ein bisschen. Ich weiß, dass du, wenn du einmal ans Reden kommst,
Ja, dann habe ich Quasselwasser
ein
getrunken.
Redefluss, das heißt, ich werde dich manchmal
Ja,
echt unhöflich unterbrechen.
klar.
aber wie sieht das dann bei dir aus, das selbstverletzende Verhalten?
Unterschiedlichster Natur tatsächlich. Das hat durch verschiedene Lebensphasen und durch verschiedenes Alter, das ich in dem Moment hatte, hat sich das immer sehr stark verändert. Also ursprünglich auch sehr oft die klassische Schnittverletzung so. Sehr viel, besonders in jungen Jahren. Tatsächlich gab es eine Phase, da habe ich versucht, das nicht zu machen. Eben auch durch das gesellschaftliche Stigma, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist doch so ein Emo-Ding. So, das machen doch die Typen mit den langen schwarzen Haaren und dem Make-up und so. Ich will keinem zu nahe treten, so, aber damals, für mich als 14-Jährigen war das nichts, wonach ich streben wollte, kein Rollenbild so. Und die machen das sowas für Aufmerksamkeit, das ist doch so ein Aufmerksamkeitsding.
Ja, hatte ich auch voll.
Genau, ja. Deswegen habe ich versucht, das irgendwie nicht zu praktizieren in der Zeit. Dann gab es aber eine Zeit, da war mir das egal, da habe ich das praktiziert und dann gab es eine Zeit, dann konnte ich mir das nicht mehr erlauben, eben weil es dann halt bestimmte soziale Effekte gab. Zum Beispiel, wenn ich dann halt gearbeitet habe, bestes Beispiel, so in einem Umfeld, in dem sowas halt, sowas auf keinen Fall zeigen dürfte, dann bin ich halt eher auf Beißen übergegangen. Dann habe ich halt angefangen, mich oft an den Armen zu beißen, weil das halt auch etwas nachhaltiger ist. Im Endeffekt schädigt ja beides den Körper, aber das verheilt halt schneller natürlich als Narben. Und dann halt auch oft gegen Dinge schlagen, was halt auch mit Impulsivität sehr oft einhergeht. Solche Sachen, also irgendwie, ja.
Ich werde einmal noch ganz kurz, was heißt ganz kurz eigentlich lang, einen Schwenk back to the roots machen. Wann hast du denn für dich das erste Mal so richtig gemerkt, dass du von Zeit zu Zeit besondere Verhaltensweisen an den Tag legst? Also ich, jetzt auch, wenn du die Brille der Vergangenheit aufsetzt, weil ich zum Beispiel diese Frage auch nur rückblickend beantworten kann. Aber jetzt, wenn du jetzt so sagen würdest, ah krass, da fing es eigentlich bei mir im Nachhinein betrachtet, wenn ich da jetzt zurückschaue an, also wann war das bei dir?
Ja, also die früheste Erinnerung, die ich dahingehend habe, ist, als ich 5 Jahre alt war und es gab auch ein Trigger, wie es ja so oft, also bei Borderlinern grundsätzlich, es gibt ja meistens irgendeinen Auslöser in einer bestimmten Situation, die den Patienten dazu dann verleitet, sich selbst zu verletzen oder impulsiv zu werden oder irgendwas von diesen Symptomen zu empfinden. Und ich weiß noch, ich war irgendwie 5 Jahre alt, ich lief da am Wohnzimmer lang und es lief irgendein Film und da wurde, glaube ich, jemand gerade gefoltert und hat Schmerzensschrei von sich gegeben. Und das nächste halt, was ich weiß, ist, dass ich halt einen Nervenzusammenbruch hatte. Und mich dann halt im Bad eingesperrt habe und mit der Nagelschere in den Händen meinen Eltern gesagt habe, dass sie nicht näher kommen sollen, sonst schneide ich mir die Pulsadern durch. Was für einen 5-Jährigen grundsätzlich jetzt nicht so klassisch ist, um es mal orthodox zu sagen. Also ich weiß gar nicht, wo ich das Verständnis von Suizid halt hatte. Das finde ich halt sehr, sehr merkwürdig. Und dementsprechend war das, glaube ich, so die früheste Erinnerung, wo ich das Gefühl habe, okay, da lief ein bisschen was schief. So,
Ein
ansonsten.
bisschen,
Ja, also oder sehr, sehr, sehr stark war schief, so schief wie es halt laufen kann. So. Und eins meiner Ziele ist auch, vielleicht irgendwann mal rauszufinden, wieso ich auch vielleicht so jung halt schon solche, wo kam das alles her? So des Pudels Kern.
Hast du gar keine Ideen?
Es gibt einige Ideen, die sind bis jetzt wie so ein Mosaik, aber ich habe immer, also es gibt auch einige Dinge, die passiert sind, die ich auf jeden Fall, wo ich dann auf jeden Fall sagen kann, okay, das hat auf jeden Fall mit dazu geführt. Aber ich weiß, ja, ich glaube, ich muss mich damit zufrieden geben, dass es halt ein Mosaik ist. Ich warte dann immer noch auf die Universallösung.
Wird es
Aber
wahrscheinlich nicht
nee,
geben.
das ist ja auch so ein
Also, das habe ich
menschliches,
zumindest für mich
ja,
entschieden, ja.
so ein
Also.
menschliches Verlangen, immer so eine einzige Antwort zu haben, aber so funktioniert das nicht, nee, wie du gesagt hast. Wie bei jeder Krankheit so. Wenn du eine Grippe hast, dann gibt es auch nicht die Universalantwort, dass du ohne Jacke gestern unterwegs warst. Es gibt doch so viele tausend andere Faktoren. So. Und da kann
Ja.
diese Krankheit ja auch nicht anders sein.
Also häufig in den Biografien zu finden von Borderline-Patienten sind, also nur so als Info, nicht, dass ich mir jetzt sagen wollte, dass das so bei uns, bei dir der Fall war, sind sexuelle Gewalterfahrungen und oder körperliche Gewalterfahrungen, schwere und also Vernachlässigung, genau, also das sind so die drei. Also
Ja,
ist jetzt
klar.
sehr, sehr grob, aber nur damit, ja,
Ja.
man so eine gewisse Idee vielleicht
Ja,
hat. So,
genau.
also nicht für
Ja.
uns, sondern so für die Hörerinnen und Hörer.
Aber ich glaube, es macht Sinn, wahrscheinlich genau explizit danach zu suchen, wenn man sich dann fragt, okay, was ist
Ja.
irgendwie, also danach habe ich auch explizit gesucht und dann halt auch versucht, genau diese Dinge, diese Situation zusammenzutragen, weil die meistens ja auch irgendwie weg
Okay.
sind, so im Unterbewussten, so tief versteckt, weil es gibt dann ja auch Abwehrmechanismen. Aber
Ja.
ja.
Also wenn ich jetzt davon erzählen soll, wenn ich mir jetzt rückblickend betrachtet, denke, okay, da bin ich irgendwie aus meiner Sicht, fing es an irgendwie, dass da was schief lief, ist das so viel weniger dramatisch als deine Geschichte jetzt, aber ich finde sie auch
Ja,
erzählenswert.
klar, natürlich, natürlich, auf jeden Fall.
Und zwar, bei mir ging das erst richtig los in der Pubertät tatsächlich. Und also meine ich jetzt, ob das zu 100% so ist, I don't know. Aber ich hatte damals in der Wohnung, in der ich mit meiner Mutter gelebt hatte, oft Besuch von meinen Freundinnen. Und ich hatte für meinen damals ersten Freund, also da war ich auch schon 17 oder so, irgendwie was gekocht und der war noch, also der war irgendwie arbeiten und meine Freundinnen sind in der Zeit zu mir gekommen. Und die haben halt ganz oft bei mir gechillt und das war auch immer total okay, bei mir gegessen und wir haben da halt zusammen entspannt. Und die haben dann an dem Tag sind die halt gekommen, wie immer, und haben sich halt wie immer was von dem Essen genommen, was da auf dem Herd stand. Ich hatte halt nichts gesagt und das war aber jetzt halt einfach für diesen Freund. Also und ich weiß, dass mich das dann so wahnsinnig wütend gemacht hat, also so unverhältnismäßig wütend, dass die einfach an diese Kartoffeln gegangen sind, die ich da gekocht hatte. Und war dann so sauer, dass ich nicht wusste, wohin mit meinen Emotionen und halt einfach in mein Zimmer gegangen bin, da quasi die Mädels hab sitzen lassen, die Tür zugemacht hab, geheult hab und halt keinen mehr, also niemanden mehr an mich rangelassen hab und auch einfach, die sind dann irgendwann gegangen, hatten dann noch versucht mit mir zu reden. Ich konnte das aber auch nicht erklären. Ich war halt komplett überfordert mit dieser Wut. Also ich konnte das gar nicht mehr kanalisieren. Und das klingt jetzt, also so im Endeffekt war es halt wirklich wegen Kartoffeln, also die da einfach gegessen wurden. Also so eine Lappalie, die mich komplett aus dem Konzept
Ja,
gebracht hat.
aber Unverhältnismäßigkeit ist ja auch so dieses ganz klassische
Ja,
Borderline-Ding, das
natürlich.
ja so viele Leute
Ja.
irritiert, wenn dann so ganz kleine Dinge dann zu
Ja.
solchen Sachen führen. Also auf jeden Fall ein sehr gutes Indiz, auf jeden Fall damals.
Ja. Genau. Ich würde gern ein bisschen was wissen zu deinem Alltag. Also wie der aussah, bis du dann gemerkt hast, okay, ich muss mir jetzt Hilfe holen. Und was war dann auch der Auslöser dafür? Also so ein bisschen zugespitzt auf die Situation heraus, dass du dann gemerkt hast, okay, so geht das jetzt für mich nicht mehr weiter. Offensichtlich ist das was, was ich nicht mehr allein bewältigen kann oder möchte oder sollte.
Ausschlaggebend war eine Situation, die ich mit einer Ex-Freundin hatte. Unser Verhältnis grundsätzlich war super, super ungesund, weil auch sie ihre Dämonen hatte, mit denen sie zu kämpfen hatte. Und es war schon sehr problematisch, die problematischste Beziehung, die ich auf jeden Fall hatte bis jetzt. Und es gab da eine Situation, in der ich sehr überfordert war. Aufgrund von verschiedenen Faktoren. Ich war halt am Boden zerstört und zugleich halt auch stark depressiv, was ja auch ein ganz klassisches Mitbringsel ist an die Borderline-Persönlichkeitsstörung, halt eine Depressivität oder eine Depression. Und mir ging es richtig, richtig kacke in dem Moment. Und ich brauchte halt Halt und ich habe halt geweint. Und in dem Moment hat sie dann den Satz fallen lassen, ja, aber Alex, Freunde sind keine Therapeuten, so, weil ich irgendwie gesagt habe, so, ich muss mich mal aussprechen. in dem Moment. Das war in dem Moment ein bisschen schmerzhaft, auch rückblickend betrachtet. In der ganzen Situation war das nicht ganz adäquat, aber wie gesagt, sie hatte halt auch ihre Probleme. Aber das war tatsächlich irgendwie, das hat sich dann eingebrannt in irgendeinen Teil meines Hirns und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. So dieser Gedanke, Freunde sind keine Therapeuten, hat dann irgendwie in mir gereift zu dem Gedankengang, dass ich gesagt habe, okay, ich meine, diesbezüglich bin ich sowieso immer, ich erzähle niemandem irgendwas, was in meinem Kopf vorgeht und so. Und ich dachte schon mal drüber nach, dass ich das mal machen sollte mit Freunden, aber vielleicht sollte ich es einfach mit dem Therapeuten machen, so. Vielleicht sollte ich mich da einfach, vielleicht, ich habe mich dann immer quergestellt, weil niemand hat was in meinem Kopf zu suchen. Wenn schon nicht meine Freunde, dann auch erst recht kein Therapeut. Aber dann dachte ich, ja gut, aber vielleicht erst recht ein Therapeut, weil es nicht mein Freund ist. So, das war dann irgendwie, ich weiß nicht, das hat sich dann alles in so
Oder
ein Puzzle.
Therapeutin.
Oder, ja, auf jeden Fall, das stimmt.
Sorry.
Oder Therapeutin, nee, da hast du absolut recht, da kannst du mich auch sehr gerne darauf hinweisen, das stimmt. Oder
Ja,
Therapeutin.
ich finde, deine Freundin klingt da aber an dem Punkt, muss ich, also ich finde auch Freundschaften, Freunde, Freundinnen, die sind halt auch definitiv irgendwie, also ich wertschätze ich auch sehr, wenn die Menschen für mich da sind und ich auch für die da sind, aber ich glaube halt bestimmte Dinge, das überfordert halt auch einfach. Und das ist auch völlig okay, finde ich, dass da Experten und Expertinnen sich dann um.
Ja. Also ich finde, der Fall, in der, die Situation war nicht so ein Fall, aber sie hat mir trotzdem halt irgendwie diesen klugen Gedanken mitgegeben, der dann halt darin gereift hat, dass ich mir einen Therapeuten slash Therapeutin gesucht habe. Dahingehend war das dann trotzdem gut, dass sie das so gemacht hat. Ja.
Okay, aber wie sah dein Alltag aus? Also ich meine, wie würdest du sagen, bevor du in Therapie gegangen bist, war so dein Leben? Also jetzt so auch rückblickend betrachtet, du hast ja wahrscheinlich, also ich unterstelle dir das jetzt einfach mal, auch ein bisschen deinen Alltag so reflektiert. Also ich habe das zumindest viel gemacht und bei mir sind da ganz viele, weiß ich nicht, also mir ist da ziemlich viel klar geworden auch. Und mich interessiert, wie das bei dir aussieht.
Das wäre tatsächlich auch meine Antwort gewesen. Eigentlich sah mein Alltag genauso aus wie auch jetzt, bloß halt unreflektierter. So, ich habe viele Dinge einfach hingenommen, die ich dann auch selbst verspürt habe, Gedanken, die ich hatte, Handlungen, die ich vorgenommen habe. Ich wusste eigentlich nie genau, wo sie herkommt. Neuerdings weiß ich es halt eher und kann sie deswegen
Was
viel
sind das für Handlungen?
beispielsweise so diese, also unter anderem natürlich Selbstverletzung, aber vor allem so Impulsivität. Ich hatte Zeiten sehr leichte Reizbarkeit, in der ich dann halt, weiß nicht, so impulsive Handlungen vollführe. Da fliegt irgendwie schnell mal ein Teller gegen die Wand oder so. Ja, tatsächlich kann sowas dann passieren, aus dem Nichts ausgelöst durch die kleinsten Begebenheiten. Und früher wusste ich halt nicht, wo das herkommt. Ich hatte immer das Gefühl, dass ist jetzt einfach über mich gekommen, als hätte mir jemand einen Sack von hinten über den Kopf gezogen. Plötzlich war ich da drin und es ist dann einfach so, so bin ich halt als Mensch, keine Ahnung. Neuerdings kann ich dann sagen, nein, Moment, das ist wieder ein ganz klassischer Moment, wo meine Borderline-Seite überhand nimmt. Und was ich auf jeden Fall jetzt schon weiß, ist, dass es immer Trigger gibt. Deswegen, was war jetzt der Trigger? So, und das ist dann halt der reflektierte Prozess, wo ich dann sagen kann, Moment, das ist ein Symptom. Das heißt, es gibt einen Trigger, wo ist der Trigger, wie kann ich das ändern? So dieses klassische verhaltenstherapeutische Mantra. Genau, das hat mir die Therapie dann halt auch mitgegeben. Aber mein Alltag hat sich nicht verändert. Er ist halt schon immer noch geprägt manchmal von solchen negativen Episoden und man muss halt einfach nur lernen, damit besser umzugehen.
Gab es denn auch Menschen in deinem Umfeld, die dir das Feedback gegeben haben, dass dein Verhalten, ich sag's jetzt mal so, schwierig ist?
Tatsächlich eigentlich nie. Das lag aber auch, also bei Freunden generell überhaupt nicht, weil da habe ich es immer verborgen. Bei den Leuten, bei denen ich es eher gezeigt habe, war halt in meinen früheren Beziehungen. Aber da muss man dann halt dazu sagen, oftmals die Menschen, die ich um mich herum hatte, waren auch nicht super gesund. So, die ging es auch oft schlecht, weswegen wir dann meistens in einem Zustand waren, wo wir uns immer gegenseitig geholfen haben. Dementsprechend gab es dann auch kein Feedback diesbezüglich, weil man hat sich immer gegenseitig aus dem Sumpf gehievt. So, sie hatten dann natürlich auch oft was anderes und so, aber darauf lief es dann eigentlich meistens hinaus. Deswegen Feedback eigentlich nie.
Ich glaube, das ist auch eventuell was, was sehr schwierig ist, weil die Grenzen ja auch so verschwimmen. Weil bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gerade mit Anfang 20, also ich würde sagen, ich war relativ funktional, also jetzt sehr, sehr viel funktionaler auf jeden Fall. Ich bin ja auch schon eine Weile dran an dem Thema. Das heißt, läuft auf jeden Fall besser. Viel besser, zum Glück. Aber gerade mit Anfang 20 war ich auch sehr impulsiv. Und das ist ja aber auch die Zeit, wo man dann halt viel so Party macht und rausgeht und juhu. Und ja, und dann, also dann ist dann halt so natürlich schnell gesagt, ja, Kadi ist halt einfach so unsere Partybiene so. Aber ich habe halt auch exzessiv Party gemacht, wenn es mir eigentlich richtig schlecht ging. Das heißt, sehr, sehr viel Alkohol getrunken, also zu viel. Ich war immer so die dann halt, ja, das immer übertrieben hat. Also ich war immer die am Ende übertrieben hat. Und da, wer kommt dann, also da ist es dann halt auch schwer oder man will dann ja auch wahrscheinlich so als außenstehende Person nicht direkt unterstellen, dass da jetzt noch was dahinter steckt, sondern es ist halt so, ja, Cardi ist halt das Partygirl. Was ich schon, es steckt schon auch in mir, aber es war auch schon viel so Borderline mit dabei, so im Nachhinein betrachtet. Also ich habe halt einfach immer das Chaos auch so ein bisschen angezogen und das Drama. Und ich dachte so, das Drama ist um mich rum und es sind alle anderen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, nein, ich bin's, die Drama braucht. So. Und so, wenn es dann diese, also es war dann immer so ein Auf und Ab zwischen, ich war himmelhoch jauchzend super gut drauf, bis hin, ich kam irgendwie 3 Tage wirklich nicht aus dem Bett. Und ja, und weiß ich nicht. Ich wusste dann schon so irgendwie, ist das normal? Ist das jetzt einfach nur so, okay, ich habe halt einen Hangover, der zieht sich jetzt halt eine Woche oder wie sieht das aus? Also so ein bisschen, genau, ja, so war das bei mir. Deswegen finde ich es wahrscheinlich auch gerade, wenn da so die Grenzen, gerade so bei Borderline, das verschwimmt alles so. Ist wahrscheinlich schon schwer für Leute. Also das kann man auch nicht verlangen so, aber es fällt halt erstmal nicht so sehr auf. Es lässt sich dann doch gerade in jungen Jahren im Alltag, in diesem Uni-Party-Studierenden-Alltag, zumindest für uns jetzt in unseren Fällen, ganz gut integrieren, würde ich sagen.
Absolut. Besonders wenn man, also mir wurde, als ich mich ein paar Wochen in stationärer Behandlung begeben habe, einfach nur, weil ich der Sache ein bisschen effektiver was entgegensetzen wollte und vielleicht auch ein bisschen prophylaktisch dachte, dass ich mir das jetzt mal antue. Wenn ich jetzt schon ambulante Therapie und so viele andere schon mal probiert habe im Leben. Und dort wurde mir dann am Ende High Functionality Borderline diagnostiziert. Und ich glaube, das passt auch sehr gut zu dir. Ich meine, meine Therapeutin hat auch gesagt, das ist ein bisschen so ein Streitthema, weil High Functionality impliziert Low Functionality. Und wenn man dann jemand sagt, du bist Low Functionality Borderline, dann trägt das nicht dazu bei, dass seine Symptome sich verbessern. So. Aber
okay. Also, danke für die Klassifizierung.
Sorry. Nee, also, also ich wollte nur noch betonen, dass es natürlich, also man immer so vorsichtig sein muss mit solchen dann Unterklassifikationen, aber sie hat mir halt High Functionality diagnostiziert und ich glaube, das passt auch auf dich. Und das sind halt dann diese Fälle, die sehr, sehr viel Energie auch darauf verwenden, ihre Symptome auch irgendwie zu verbergen. Vielleicht auch sogar vor sich zu verbergen, oder es halt wirklich nur im privatsten Raum rauslassen und deswegen andere Leuten es dann auch nicht klar sein kann. Und dann zum Beispiel in deinem Fall, dann hat er gesagt, okay, das ist die Partymaus, die eskaliert halt gerne und dann kann es auch mal zu Drama kommen oder so. Das war dann halt eher der Gedankengang von Menschen, als dann zu sagen, okay, Moment, vielleicht hat sie ja eine Krankheit. Weil die Symptome haben wir dann, also die schlimmen oder die eher intensiveren, haben wir dann meistens eher so ein bisschen verborgen vor den Leuten.
Ja, absolut. Wie war denn das? Wie war denn dein Weg zu deiner Diagnose? Weil meiner war ein bisschen holprig, muss ich sagen. Mich würde es erstmal interessieren, wie das bei dir? Hat man das direkt festgestellt oder wie war deine Diagnostik?
Ja, das ging erstmal los durch, ich hatte halt auch viele Einzelgespräche in einer bestimmten Zeit, als ich Therapeuten gesucht habe. Manchmal habe ich mich mit denen oft getroffen, 4, 5 Mal. Das zählt immer noch als Erstgespräch. Und dort wurden mir schon ein paar Mal Borderline-Verdacht ausgesprochen, mal relativ schnell, sobald ich angefangen habe zu reden. Weil meistens war das dann auch so, die erste Stunde habe ich halt auch wieder einen tiefen Schluck Quasselwasser genommen und habe dann so alles aus mir rausströmen lassen. Und dann haben die da halt immer zugehört, aber dann hat sich für die anscheinend relativ schnell ein Bild ergeben und dann haben die gesagt, okay, Borderline-Verdacht, Borderline-Verdacht, aber sie wollten halt alle noch nicht diagnostizieren, weil sie gesagt haben, das macht man nicht bei Erstgesprächen. Bis ich dann
Ja.
irgendwann den Therapeuten gefunden habe, mit dem ich das dann halt länger gemacht habe, und der konnte es dann halt diagnostizieren, und dann halt in der stationären Therapie wurde das dann alles nochmal unterstrichen. Und genau, zugleich habe ich mich dann selbst versucht, ein bisschen schon nach den ersten Verdachtsaussprüchen mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und irgendwie so auch in psychologischen Lehrbüchern gekramt und so, und so Therapiebüchern zu dem Thema, und habe dann gemerkt, okay, das passt eigentlich so gut. Dann war mir das dann auch klar. Dann konnte ich auch das Positive daraus sehen, weil oft bei den Therapiebüchern standen ja auch irgendwelche Therapieansätze, und die konnte ich dann auch durchführen und konnte dann merken, okay, die haben einen hohen Wirkungsgrad, dementsprechend macht das schon Sinn, dass ich das wahrscheinlich habe, wenn selbst die Gegenmittel irgendwie helfen. So, genau. Dementsprechend war das eigentlich relativ smooth, muss ich sagen. Wie war der
Okay.
bei dir?
Ach so, nochmal ganz kurz, du, also weil wir jetzt so ein bisschen verpasst haben, was zu dir zu sagen. Du hast damals oder nee, du studierst auch jetzt gerade noch, also all dein ganzer, dieser ganze Prozess hin zu, okay, ich habe die Diagnose, ist alles in der Studienzeit passiert,
Ja,
richtig?
genau.
Okay. Was natürlich auch immer spannend ist, weil auch da kannst du dir deine Zeit frei einteilen, soweit es geht. So stressig, aber du weißt schon, was ich meine. Ich finde das immer so ein bisschen, also das war das, was bei mir halt auch eingeschlagen hat, um nochmal drauf zurückzukommen, dass man das gut verbergen kann, weil ich das vorhin so einen wichtigen Punkt von dir fand. Weil so tendenziell, wenn man halt mal ein Seminar nicht schafft oder mal nicht in die Vorlesung geht, dann ist das halt nicht so was, was jetzt so großartig auffällt, weil das ja schon auch irgendwie mit zum Uni-Alltag dazugehört. Weil ich nur noch einmal mit zum Besten geben. Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Bei mir hat sich quasi mein selbstverletzendes Verhalten darin geäußert, dass ich ziemlich Probleme hatte mit meinem Essverhalten. Also das war damals so, also Essen war für mich schon immer auch so ein Punkt, womit ich halt diese innere Anspannung, also ich habe ganz, ganz oft Probleme mit dieser inneren Anspannung, diesem Alleinsein-Gefühl. Und ich habe schon sehr, sehr, sehr früh angefangen, das über Essen zu lösen. So, dass dann natürlich auch, ja, also ich natürlich auch zugenommen habe. Und gerade dann in der Oberstufe, als es dann auch immer, sag ich mal, gesellschaftlich auch immer schlimmer und dieser Druck, also ich will jetzt nicht diese ganze Body-Shaming-Geschichte aufmachen, ich glaube, ist soweit bekannt, hat dann irgendwie ja dann auch dazu geführt und halt eben auch, um diese Anspannung irgendwie abzubauen, dass ich dann bulimisches Verhalten an den Tag gelegt habe und halt super schnell damals also relativ schnell 30 Kilo abgenommen hatte, verloren hatte. Und das war dann natürlich aber auch was, was alle begrüßt haben. Weil jetzt sah ich ja gesünder aus. Jetzt sah ich ja viel fitter aus. Das heißt, das wurde ja dann auch nochmal bestätigt, mein Verhalten. Aber ich kam dann halt quasi so mit diesem, okay, irgendwie 3 Tage hungern und dann halt irgendwie riesige Unmengen an Essen verschlingen, die man dann wieder los wird, kann nicht so gesund sein. Also das wird jetzt selbst mir irgendwie klar. Und natürlich bin ich dann mit diesen Symptomen, wo ich heute weiß, das ist einfach meine Form des selbstverletzenden Verhaltens gewesen, bin ich dann mit diesen Symptomen in eine Therapie gegangen. Und die Diagnostik war, das Verfahren war halt einfach sehr oberflächlich. Das ist auch was, was ich bemängele allgemein, auch wenn ich mit anderen Menschen drüber spreche, die sich aus anderen Gründen in Therapie begeben, dass da halt sehr schnell einfach so ein Stempel ja aufgedrückt wird, ohne sich halt sehr, sehr viel Zeit zu nehmen. Also ich glaube, aus meiner Erfahrung heraus, ich kann jetzt nur für mich sprechen, hat halt das sehr, sehr lange gedauert oder meine jetzige Therapeutin hat sich sehr viel Zeit genommen auch, um dahinter zu blicken. Und nur so ist es dann halt auch rausgekommen, weil sonst wäre es halt einfach so, ja, halt Essstörung, ne? Und sieht man aber jetzt bei mir halt auch nicht und jetzt gerade auch nicht. Es ist jetzt einfach für mich was, ja, also von damals nicht mehr vergleichbar, aber ja. Also das war halt einfach so, okay, es war total absurd für mich. Ich bin dann halt dahin und ja, deswegen hat man halt mich quasi erstmal, meine erste Therapie hat sich halt quasi darum gedreht, was halt im Endeffekt war okay. Ich habe trotzdem was gelernt, aber war jetzt nicht unbedingt zielführend und hat sich mir auch einfach nicht erschlossen.
Ja,
so.
Ja, stimmt. Also kann ich absolut nachvollziehen. Als ich 15 war, war ich dann auch mal beim Hausarzt, weil ich dann auch das Gefühl hatte, irgendwie stimmt das, geht das alles nicht so rechten Ganges. Das war dann auch so eine Situation, dass ich halt dann immer geraten bin, der jetzt nicht sonderlich viel Lust und Motivation hatte, sich jetzt mit diesem Einzelfall auseinanderzusetzen, weil ich habe dann halt die ganzen Symptome runtergerattert, die ich in dem Moment gespürt habe, aber die Frau Hausärztin hat dann halt eben nicht gesagt, geh mal zum Kinder- und Jugendpsychologen, da stimmt doch irgendwas nicht, sondern hat gesagt, ja, du bist ein bisschen deprimiert und hat mir halt so ein Antidepressivum verschrieben, was absolut überhaupt nicht auf mich zugeschnitten war, was also starke Nebenwirkungen hatte und was mich dann auch davor abgehalten hat, also dazu geführt hat, dass ich mich sehr lange quergestellt habe gegen irgendeine Form, jeglicher Form von Medikation. Deswegen hast du schon absolut recht, so dieser Pfad, den man dann auch macht, der Diagnosepfad, der hat dann oftmals auch so, die Anfangserfahrungen, die man dann macht, haben so starken Einfluss auf diesen Pfad, weil wenn man wirklich an jemanden kommt, der oder an viele Leute kommt, die das dann abstempeln, dann ist man dann auch irgendwann auch derselben Meinung, so, dann habe ich wahrscheinlich nichts oder dann bin ich einfach nur traurig oder einfach nur, dann hab ich nur Depression oder so, keine Ahnung.
Ja, das ist total fatal. Also ich glaube, da ist auch wirklich wichtig, dass man da sehr wohl überlegt, sich die Menschen aussucht, denen man sich anvertraut. Mhm. Also welchen Experten und Expertinnen, Therapeuten, Therapeutinnen, wie auch immer. Das ist eine wichtige Wahl. Und tendenziell hatte ich schon auch da in der Therapie irgendwie schon das Gefühl, so, ich weiß nicht, ob das jetzt hier gerade das Richtige ist. Mhm. Ja, ist halt einfach schade, weil das System als solches ist ja auch einfach überlastet und anderes Thema. was sind denn so deine größten Triggerpunkte? Wo macht dir die Borderline-Störung das Leben am dollsten schwer?
Ich denke auf jeden Fall in der sozialen Interaktion grundsätzlich, wie du davor schon gesagt hast, eine der Symptome sind ja diese sehr intensiven, aber auch oft instabilen sozialen Beziehungen, die man hat mit Menschen. Das habe ich dann auch sehr lange gespürt, bis ich dann endlich mal verstanden habe, okay, vielleicht ist das auch mit meinen Handlungen geschuldet oder meinen Gedanken. Auch wenn ich irgendwie immer.
Hast du das? Tritt das in jeglicher Form der Beziehung auf? Also freundschaftlicher und auch romantischer Beziehung?
Ich glaube, in wahrscheinlich unterschiedlichen Formen. Aber die Symptomatik spielt sich, glaube ich, in beiden Fällen ab. So.
Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Mhm. Also einmal erstmal in einer freundschaftlichen Beziehung und dann in einer romantischen?
Ja, in der freundschaftlichen ist das schon in bestimmten Situationen davon geprägt, dass ich den Kontakt sehr unvermittelt abbreche, so mit Menschen. Andererseits bin ich aber auch ein Mensch, der sehr, sehr viel Wert auf Kontakte legt, die ihm nah ans Herz gewachsen sind, bei denen gebe ich mir immer größte Mühe, sie über Jahre hinweg aufrechtzuerhalten. Aber manchmal kann
es. Wann brichst du unvermittelt den Kontakt ab?
Manchmal kann es halt passieren. Also bei Borderline ist dieses. Alles gut. alles gut. Ich versuche nur diesen Gedanken zu formulieren, aber du hast mich jetzt keinesfalls irgendwie aus dem Konzept gebracht. Meistens ist es ja bei Borderline eben so, dass es halt dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt und dementsprechend kann man Menschen sehr einfach idealisieren, aber sehr Menschen dann auch sehr schnell verdammen für Kleinigkeiten so. Und in der freundschaftlichen Sphäre, also was heißt Kleinigkeiten, aber in der freundschaftlichen Sphäre gab es halt manchmal Situationen, wo irgendwelche Dinge passiert sind, aber dann gemischt damit, dass ich dann Dinge auch ungern anspreche, hat sich das dann irgendwie so angehäuft wie in einem Wasserfass und dann bleibt meistens irgendwie der letzte Tropfen, der dann halt dazu führt, dass ich für den anderen quasi unvermittelt den Kontakt komplett abbreche, aber von heute auf morgen einfach weiß nicht, ghoste oder wie auch immer man das nennen will. Nicht, dass ich das, also ich finde das auch ultra schlecht. Ich finde das auch gar nicht gut, aber der erste Schritt zur
Natürlich
Besserung,
findest du das.
also der erste Schritt ist ja erstmal zur Besserung, das anerkennen zu können. So, also in der Freundschaft ist sowas passiert selten, aber kann schon mal vorkommen. Und in der romantischen sowas natürlich nicht, weil das würde ich mir jetzt einfach nicht rausnehmen. Das ist schon sehr assi in jeglicher Hinsicht. Natürlich auch in der freundschaftlichen. Aber da habe ich vor allem mit dem, ist einer meiner Triggerpunkte Enttäuschung. So, wenn ich das Gefühl habe, ich enttäusche den anderen, oftmals, indem ich halt nicht für die andere in dem Fall da bin, weiß nicht, das, ja, das triggert mich, wenn ich, weil ich versuche, so gut es geht, für die andere da zu sein in jeglicher Hinsicht und so gut es geht, bei allen Problemen zu helfen, die die andere hat. Aber manchmal gab es Situationen, die waren für die andere viel zu groß, für mich aber auch. Wir beide konnten auch einfach nichts dagegen tun, egal was wir gemacht hätten. Und rückblickend.
Aber was heißt das jetzt genau? Also du hast dann versucht, für die andere Person da zu sein und das hieß dann für dich, du hast dann auch viel erwartet oder du hast die andere also du hast dann deine Partnerin.
Ich schaff's das Problem einfach nicht zu lösen für die Partnerin, egal wie viel Mühe ich mir gebe, weil ich an ein Problem
gerate. Das willst du dann aber unbedingt.
Das weckt in mir das Gefühl, dass ich meiner Verantwortung nicht nachkomme oder so.
Okay.
Ich habe dann einfach sehr, sehr hohe Erwartungshaltung auch an mich selbst so und weiß nicht.
Okay, du hast Erwartungshaltung an dich selbst. Ich habe immer sehr hohe Erwartungen an meinen Partner.
Ja, bei mir ist der innere Kritiker ist halt irgendwie super stark bei mir und das führt dann halt zu Stress und das kann aber auch dazu führen, dass ich mich dann selbst runtermache und zum Beispiel das Gefühl habe, dass ich in dem Moment der Partnerin nicht das geben kann, was sie bräuchte, wenn ich das Problem nicht lösen will, auch wenn es kann, auch wenn es niemand anderes könnte, so egal wer es wäre, weil manche Probleme dann wirklich einfach zu groß sind, selbst für zwei Menschen, egal wer die sind.
Ja. Wertest du dich dann ab? Ist es dann das, was das zur Folge hat?
Es ist halt eher, es ist eher Selbsthass, so, weil so komisch das klingt, ich habe nicht das Gefühl, ich habe ich habe zum Beispiel kein niedriges Selbstbewusstsein, würde ich von mir sagen, aber ich habe schon, also, weiß nicht.
Ich lach gerade, deswegen.
Ja, ich will das jetzt auch keinesfalls in so einer komischen, ich will mich jetzt nicht loben oder so, ich will einfach nur irgendwie ehrlich versuchen, diesen Sachverhalt aufzuschlüsseln. Ich würde sagen, ich bin selbstbewusst, aber ich habe ein niedriges Selbstwertgefühl so. Also es kommt halt eher, es hat eher so ein, oder eher Antipathie zu mir selbst. Verstehst du? Ich verbringe nicht gerne Zeit mit mir. Obwohl ich eigentlich schon okay bin, ich sehe das auch ein, aber irgendwie, es ist so ein existenzielles Problem.
Ist Alleinsein schwer einfach? Ja. Also
einfach irgendwie zu existieren ist ein bisschen schwer, egal in welcher Form. So.
Existieren ist nicht leicht, Leute.
Ja. Also es ist so ein ganz tiefer, ganz komischer, klebriger Selbsthass, der eher so existenzieller Natur ist. Und der wird dann halt oft gespeist aus solchen Situationen und führt dann oft dazu, dass ich dann den anderen abstoße und dann sage so, bevor ich das irgendwann echt verkacke oder bevor ich was Schlimmes tue, bevor ich den anderen richtig hart enttäusche, so dann tatsächlich enttäusche ich den anderen, aber sehr oft dadurch, dass ich dann voreilig Schluss mache, weil ich Schiss habe, weil ich dann halt Bindungsängste habe und dann mache ich zum Beispiel sehr oft Schluss und das bringt den anderen aber die andere dazu, dass sie irgendwann halt sagt, ich kann nicht mehr, so du hast jetzt schon irgendwie zweimal mit mir Schluss gemacht, jetzt kann ich einfach nicht mehr, jetzt und das führt dann halt eher dazu, dass
du kommst dann immer wieder an, also du machst dann so, oh, ich kann das nicht und es wird mir zu viel und dann gehst du aber wieder, ab irgendeinem Punkt denkst dir, shit, ich will das eigentlich nicht verkacken und gehst du zurück, oder wie?
Also tatsächlich, diese Momente, wo ich das habe, wo ich den anderen abstoße, sind dann meistens so sehr, sehr extreme Phasen, die dann so eine Stunde gehen oder so und meistens kommen wir da durch das Gespräch, bis ich dann irgendwann wieder stabil bin, weil die Gründe, die ich dann anführe, sind halt, es liegt dann nicht an der Beziehung. Ich komme einfach mit meinem eigenen Kopf nicht klar in dem Moment und habe das Gefühl, ich muss den anderen vor mir schützen. So, aber die andere schafft meistens, mich dann irgendwie im Gespräch wieder zu stabilisieren. Aber wenn sich dann sowas wiederholt, das zerrt dann halt an den Nerven der anderen und damit wird das
krass,
so eine Selbstsabotage.
Ja,
das
klingt halt krass anstrengend.
Aber ich habe halt auch gelesen, das ist anscheinend auch ein sehr, sehr klassisches Phänomen bei Borderlinern. Das ist so ein ganz klassischer, die Situation so oft an ihr zu rütteln, bis sie halt von selbst umfällt, so eine selbst offenbarte Prophezeiung quasi, durch die eigenen Hände das Ding kaputt zu machen, so. Richtig dumm,
Ja, voll.
aber ja.
Ja, kenne ich aber auch richtig hart, ey. Aber ich bin da anders. Ich habe halt so krasse Angst vom verlassen werden und Angst davor, allein zu sein oder das, was ich jetzt habe in der Beziehung, dass das irgendwie weg ist, dass ich krasse Erwartungen irgendwie an meinen Partner stelle, also quasi so gefühlt so einen Vertrag für die nächsten 100 Jahre unterschreiben, dass er für immer bei mir bleibt und alles gut ist für immer, weil ich das nicht ertrage, dass es eventuell auch mal anders laufen könnte im Leben, so wie es halt läuft. Das ist natürlich unheimlich viel Druck für mich und auch für die andere Person. Und diese Erwartungshaltung, da gehe ich dann halt auch so ran. Das heißt, so dieses, wenn mich der andere dann enttäuscht und sowas passiert halt einfach in Beziehungen, man enttäuscht sich, man verletzt sich gegenseitig, es ist einfach so. Es ist halt niemand perfekt. Das kann ich gar nicht. Also gerade dieses Idealisieren. Lustigerweise kann ich das in meinen Freundschaften, habe ich das irgendwie an irgendeiner Stelle gelernt. Ich glaube, weil ich immer Freundschaften geführt habe und Beziehungen sind ja irgendwie nochmal eine ganz andere Schublade. Aber in Freundschaften ist es total okay. Ich finde es völlig in Ordnung, dass meine Freunde auch Freunde und Freundinnen fehlerhaft sind, so wie ich auch. That's okay. Aber nicht mein
Ja,
Partner.
absolut,
Das
ja.
geht nicht. Und dann kann das schon auch durchaus sein, dass ich ja, wenn es dann in der Beziehung zu einer Verletzung kommt, ob die kleiner oder größer ist, ich bin da schon durchaus zur Furie geworden. Wenn ich diese Situationen irgendwie Freundinnen erzähle, dann das kann ich mir nicht vorstellen, dass du so bist. Aber doch, ich bin so. Ich habe schon wirklich Partnern das Leben dann so ein bisschen, ich will es jetzt nicht sagen, zur Hölle gemacht, aber ich bin durchaus zur Furie geworden und auch habe auch irgendwie Sachen gemacht, auf die ich nicht stolz bin. Weil ich halt einfach so mit diesen Ängsten überhaupt nicht umgehen konnte.
Ja,
Und
super
ja, also
interessant. Sorry,
ja.
nee, sag ruhig, sorry.
Ja, aber das ist so mein Trigger. Also so Beziehungen, ja, ist nicht so
Bei
einfach.
dir ist dann halt so die,
Weil,
sorry, entschuldige.
ja. Nee, sag.
Bei dir ist dann wahrscheinlich eher so halt so eine Verlustangst ist halt quasi dieses
Ja.
klassische Thema. Bei mir ist es auf der anderen Seite die Bindungsangst. So, du hast Angst, den anderen zu verlieren, und ich habe eher Angst, mich an die andere zu binden aufgrund von sehr starken inneren Kritik, weil ich dann denke so, ey, wenn diese Person mit mir zusammen ist, dann muss sie so glücklich sein, wie es nur geht. Ihr soll es an nichts mangeln, so. Und ich muss die beste Version von mir sein. Und wenn ich das nicht schaffe, dann sollte ich mich vielleicht jetzt eher entfernen und an mir selbst arbeiten. Zugleich habe ich natürlich auch, wie jeder Borderline natürlich auch, irgendwo Verlustängste, weil ich dann sage, so, ey, ich komme mit mir selbst nicht klar, ich brauche jemanden. Das ist dann halt der Konflikt, der dazu führt, dass ich dann halt so
Ja.
instabile Beziehungsmuster entwickle und die andere dann ziemlich damit erschöpfe. Im Endeffekt. Ja.
Ja, spannend. Wenn man das so betrachtet, it's a match. Wir würden uns gut ergänzen, Alex.
Ja, stimmt.
Kannst du denn für dich auch was Positives aus der Störung ziehen? Also gibt es da auch einen Hauch einer, wenn wir beim Story of My Limo Podcast bleiben, gibt es da auch was für dich zur Limonade wird?
Voll. Auf jeden Fall, das ist nämlich einerseits bin ich jetzt schon irgendwo zu so einem existenzialistischen Menschen geworden und denke viel zu viel über die viel zu grundlegenden Fragen des Lebens nach. Und das macht oftmals einfach keinen Sinn. Man nimmt sich damit ein bisschen Seelenfrieden. Aber ich bin froh, dass mich auch irgendwo diese Diagnose schon von früh an in diese existenzialistischen Sphären gerückt hat, wo ich dann oft angefangen habe über eben das Leben und alles, was es ausmacht, angefangen von Sinn an, aufgehört zu Unsinn, wie auch immer, was es damit alles auf sich hat, weil dadurch habe ich irgendwie so das Gefühl einer Sensibilität für das Leben entwickelt. Und andererseits macht einem die Diagnose das Leben oft intensiv. So durch die Impulsivität kommt man an verrückte Orte, man macht verrücktes Zeug sehr oft. Und selbst, also wenn es schlecht ist, ja, dann tut es halt weh. Also wenn die Emotionen hier nach unten überschlagen, das tun sie ja dann meistens, wenn man Depressionen hat und so. Aber manchmal gibt es ja dann auch Zeiten, da schlägt es halt nach oben über. Und dann gibt es halt so Situationen, an die ich dann zurückdenke, wo ich dann einfach, also Ich habe nie jetzt irgendwie super harte Drogen genommen oder so Heroin oder so, aber es waren so Situationen, wo ich das Gefühl hatte, so müsste sich das anfühlen. Wahrscheinlich nehmen das Leute genau deswegen, weil ich war einfach in so einem High, einfach nur aus mir selbst heraus, meistens. Aber wo ich das Gefühl hatte, so wow, mein Herz könnte explodieren, mein Herz ist zu klein für diese Brust, so. Ich habe das Gefühl, ich will einfach nur noch platzen, so ist das beste Gefühl auf der Welt und ich spüre mich so hart. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber das sind dann halt so die positiven Momente, wo man, wenn man in einem guten Kontext ist, und in die kommt man ja dann meistens auch dem durch Impulsivität, durch Spontanität, dann passiert auch cooler, verrückter Scheiß. Und man den aber dann
Ja, das
genießen
stimmt.
kann, das ist echt krasses Hormonfeuerwerk so. Und das macht Spaß. Und wenn man sich auch kreativ austobt, macht das auch super viel Spaß. Also wenn man eben so versucht, den Schmerz dann zu verarbeiten und eben nicht durch Selbstverletzung, sondern durch andere angenehme Sachen, sei es irgendwie Sport, um Energie abzubauen oder Musik oder gibt ja noch ein paar andere Tätigkeiten, die halt Spaß machen grundsätzlich, dann fühlt sich das meistens dann sehr, sehr, sehr schön an. So. Und das,
Ja.
ja, das sind die guten Sachen.
Was ich mag, ist meine Sensibilität. Ich habe das Gefühl, ich bin halt durchaus, also das, was ja auch manchmal, naja, es hat Fluch und Segen, aber ich habe damit gelernt, umzugehen. Ich kann Menschen, glaube ich, aus meiner Sicht sehr schnell wahrnehmen und deren Vibe irgendwie spüren. Weißt du, was ich meine?
So
Also so,
empathisch, oder?
ja, empathisch, genau. Und ja, ich würde sagen, ich bin empathisch und ich kann halt auch, weiß ich nicht, ich komme in einen Raum und was halt manchmal, weißt du, so dieses, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn irgendwo schlechte Stimmung war oder so, ich rieche das halt sofort. Das ist immer sehr witzig, wenn ich dann irgendwie sage zu einer Freundin, mit der wir irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, zu einem Paar dazugestoßen sind und dann gehen wir wieder auseinander, dann sage ich zu ihr, ich glaube, die hatten echt Stress, irgendwie war komisch und sie sagt so, hä? Wieso habe ich gar nicht mitbekommen? Und dann im Nachhinein kommt raus, ja, okay, die hatten halt wirklich einen Konflikt ein bisschen ein paar Minuten zuvor. Solche Sachen hatte ich schon auch, solche Situationen. Ich nehme halt irgendwie so ein paar Schwingungen
Cool,
ziemlich extrem wahr.
cool.
Was natürlich auch, wenn es Konflikte gibt oder so, ist es für mich manchmal also ich kann das manchmal nicht ertragen, wenn Spannung in der Luft ist. Das ist wirklich, dann natürlich wieder der Fluch. Also wenn ich auch nur ansatzweise merke, die Stimmung kippt, ich bin da sehr harmoniebedürftig. Oh, ich finde es so unglaublich anstrengend. Das ist für mein Nervenkostüm richtig, richtig
Ey,
beschissen. Also sch
voll, voll.
schlechte Stimmung und Konflikte, es ist so, oh, es ist, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist für mich einfach die pure Panik.
Ey,
Ich
super.
krieg halt,
Ja. Sorry,
ja.
entschuldige, ich wollte nicht reingrätschen, ist wieder. Sorry. Sag
Ja,
ruhig.
ich krieg halt so richtig Schweißausbrüche. Ich kann das. Es kann ich nicht, es ist wirklich, ich kann das nicht beschreiben. Ich muss dann aus dieser Situation raus. Ich kann das auch nicht mit einem Spruch dann einfach, ich bin sonst nicht so auf den Mund gefallen, würde ich sagen. Aber in solchen Situationen bin ich sprachlos. Ja,
Ja.
so sieht das aus.
Verstehe ich
Aber so
voll.
tendenziell mag ich das sehr gerne, dass ich, ja, dass ich sehr feinfühlig bin. Das finde ich schon.
Ja.
I like that.
Auf jeden, das ist auch, wenn man in einem guten Kontext ist, ist das so ein arschguter Skill so. Aber jetzt, wo du es auch gerade
Ja.
gesagt hast, ich habe auch vor ein paar letzten Tagen, vor ein paar Tagen,
Ja.
letztens, war ich beim Zahnarzt einfach nur zur Kontrolle und so. Und dann hatte er aber vor mir, das habe ich auch noch nie erlebt, so einen richtig harten Nervenzusammenbruch, weil so ein Inkasso-Unternehmen angerufen hat mit dem Zahnarztstuhl und die wollten irgendwie 8.000 Euro, weil er mit der Zahlung hinterher war und so. Ich habe alles mitbekommen, weil ich da einfach dann rumsaß auf dem Patientenstuhl und das ging dann halt 45 Minuten oder so. Und der hatte halt einen kompletten Nervenzusammenbruch und hat das dann alles an mir ausgelassen oder halt mir hat so, hat sich ultra aufgeregt und so, hat einen Stuhl umgeschmissen. Und hat mich dann angeschrien, aber seine Situation erklärt, also nicht mich persönlich, sondern sich einfach bei mir ausgekotzt, so einfach, weil ich der
Ja.
Einzige im Patientensaal war, also bei ihm. Und es war halt höchst unprofessionell auf jeden Fall, aber das war dann auch für mich einfach so, also Bruder, ich kann gerade überhaupt nicht mit dem umgehen, mit deinem emotionalen Ballast und du kommst hier gerade an, Alter, ich gehe gleich voll kaputt, so, weil diese ganze Wut, die du mir gerade entgegenschmeißt, ich weiß, die ist nicht auf mich gerichtet, aber ich bin dann wie ein Spiegel, so. Ich muss immer Emotionen, die ich spüre, auch wenn sie nicht auf mich gerichtet sind, dann immer wieder zurückprojizieren oder ich repliziere sie halt. Und ich war dann
Ja.
irgendwann auch so scheiß wütend, Das war schon sehr anstrengend. Da ist man halt irgendwie wie ein emotionaler Schwamm. Man saugt es auf, ob man will oder nicht. Und da kann man zumindest
Ja.
höchstens dafür sorgen, dass das Badewasser, in das man eingetaucht wird, möglichst klar ist, weißt du? Und sich vielleicht irgendwie
Ja.
möglichst einen Job sucht oder so, wo es halt nur Stress gibt, der einen dann halt nicht, also der nicht so viel mit negativen Emotionen zu tun hat, die einem entgegengeworfen werden, so. Genau.
Ja. Ich habe mittel, also ich muss sagen, so, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar tatsächlich für meine Therapeutin tatsächlich, weil die mir sehr, sehr viel geholfen hat, damit umzugehen. Das heißt, ich weiß echt, was ich mittlerweile brauche, damit ich einfach gut durchs Leben komme, damit Existieren nicht so anstrengend ist
Ja,
für mich.
wie, ja.
Also ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich habe gelernt, halt auch wirklich Pausen zu machen. Ich brauche viel, viel Zeit für mich, die ich genieße. Mein Wohnort sieht auch entsprechend aus. Ich bin halt nicht irgendwie in Neukölln am Wohnen, hier in Berlin, sondern echt ein bisschen außerhalb mit viel Grün. Genau, es gibt noch verschiedene andere Dinge, die mir da helfen, wie beispielsweise Sport. Auch ein bisschen Meditation. Also was heißt ein bisschen? Ich meditiere. Das hilft mir tatsächlich. Imaginationen. Ich habe so ein Rescue, ja, ich sag mal, Koffer ist natürlich aufgeschrieben. Also mit Dingen, die mir helfen, wenn ich merke, dass ich so eine innere Anspannung, was meistens so gespeist ist aus Angst, Stress, Emotionen jeglicher Art, mit die ich dann einfach nicht handeln kann. Und ich trainiere das einfach gerade sehr, das dann halt eben anzuwenden, also diese sogenannten Skills. Ich weiß nicht, ob du auch, du hast wahrscheinlich auch ein paar Skills mitbekommen.
Ja, absolut, genau.
Genau. Und es lohnt sich halt mega, weil das war am Anfang manchmal sehr schwer, die dann halt auch anzuwenden. Und manchmal funktioniert das auch nicht zu 100%. Aber ich merke halt, das ist halt wirklich so wie immer wieder, weiß ich nicht, wenn man sich vorgenommen hat, Sport zu machen, man geht jetzt halt ins Fitnessstudio und das Gehirn muss sich ja auch erstmal wieder neu finden und konzipieren, damit man halt einfach auch schnell schaltet, wenn man merkt, okay, jetzt wird es irgendwie eng in mir drin. Und jetzt tue ich das und eben nicht, greife nicht dazu über, mich selbst zu verletzen, in welcher Form auch immer. Ja, genau. Das, ja, wie sieht das bei dir aus?
Absolut. Da habe ich halt auch so einen Notfallkoffer entwickelt. Das ist bei mir tatsächlich ein Schächtelchen mit so ein paar Sachen.
Oh, sweet.
Ja, benutze ich tatsächlich aber relativ wenig, weil ich versuche dann mehr Gebrauch zu machen von den zwei anderen Komponenten, die da sind. Einerseits ebenfalls das Skillset, was du angesprochen hast, so diese bestimmten Sachen, die man dann halt machen kann, wenn es schon wirklich 5 vor 12 ist oder vielleicht schon 5 nach 12 emotional
Ja.
gerade. Da sind dann halt auch irgendwie, weiß nicht, da was ganz Klassisches, was ich jetzt dann auch entdeckt habe, was mir super dann hilft, diesbezüglich ist Liegestütze machen dann einfach. Wenn ich merke, plötzlich brodelt es wieder in mir und ich habe wieder diese so viel Energie und also negative, aggressive und ich weiß nicht, wohin damit. Heute war wieder auch so eine Situation, da kam ich wieder gar nicht klar und da konnte ich das wieder erfolgreich einsetzen. Einfach so lange Liegestütze machen, bis ich halt irgendwann nicht mehr kann. So, bis
Wie
ich
viele
halt.
schaffst du?
Ich habe heute 50 gemacht, so,
Na,
aber
okay.
dann ging es mir halt einfach besser. So, ich hatte dann halt,
Ja.
man soll ja auch nicht so viel machen, dass man dann zusammenbricht und gar keine Energie mehr für den Tag hat, aber zumindest, dass man halt nicht
Ja.
mehr dieses Über an Energie hat. So, weil danach habe ich so in
Ja.
mich reingelauscht und ich dachte so, oh, jetzt geht's mir echt gut. So, ich habe jetzt nicht mehr das Verlangen, gegen irgendwas treten zu müssen. So, und dann konnte ich mich wieder entspannt dem Tag widmen. So, man muss da halt immer so ein bisschen rumsegeln. Und die andere Komponente ist dann halt so ein Ritual, ebenfalls, also irgendwie so eine Grundstruktur, wo ich dann zum Beispiel auch meditiere und das versuche jeden Tag zu machen, dann auch so ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, wo ich
Ja.
reinschreibe, was so gute Sachen sind, die mir am Tag geschehen sind, und solche Sachen. Und abseits dessen natürlich möglichst versuchen, Zeit für die Tätigkeiten zu finden, die einem gut tun. In meinem Fall vor allem Musik und also Musik machen und ins Gym gehen. Das sind Dinge, die mich dann immer hart resetten und ja, die helfen auch.
Ins Gym gehen und das resettet dich hart. Gehst du ins
Ach
McFit?
Gott. Ja, ich hab Glück und Unglück zugleich. Ich habe Also zum Glück habe ich in 2 Minuten von mir entfernt einen Gym. Und es hat sogar dazu geführt, dass ich manchmal, wenn es mir echt scheiße ging, konnte ich sofort dahin. So, und das war gut, ja, perfekt. Unglück ist, es ist halt ein Fitti. Dementsprechend ist dann halt immer so. Das ist auch an der Ausfahrt aus der Stadt. Deswegen ist das Klientel dort halt dann meistens, wie man es halt sich vorstellt, stereotypisch.
Aber, was auch okay ist. Sorry, dass ich dich ein bisschen verarscht habe. Deswegen
jetzt. Nee, ach Quatsch. Ach Quatsch.
Okay?
Ja, klar.
Okay, gut. Ja, Alex, danke schön für deine Offenheit.
Na klar, sehr gerne.
Ich bin auch jetzt, diese Folge liegt mir sehr am Herzen, so wie alle Folgen, aber die jetzt schon nochmal besonders, weil ich glaube, wir haben uns beide jetzt auch sehr, sehr geöffnet. Wenn es dazu Fragen gibt, dann stellt die mir gern auf dem Instagram-Kanal Story of My Limo Podcast. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Alex, für deine Zeit und für deine Offenheit.
Ja, vielen Dank, dass wir so cool drüber diskutieren konnten. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich fand es auch ziemlich spannend, ein bisschen von deiner,
aus dem Nähkästchen.
Ja.
Geplaudert.
Ja, und damit sage ich mal tschüss.
Tschüss. Warte, da muss ich auch noch auf Stopp drücken.